In den letzten, ja, sagen wir mal, 10 Jahren ist ja die Forderung auf der Seite der Arbeitnehmenden, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, nie abgeebbt, sondern war eigentlich immer schon die Rede von einer prekären Situation, die verschärft durch die Covid-Situation der letzten 2 Jahre die Sache eigentlich noch viel schlimmer gemacht hat. Wie würdest denn du deine aktuellen Arbeitsbedingungen im Krankenhaus beschreiben in Bezug auf diese Fragestellung?
Also ich würde sagen, sie haben sich noch verschlechtert von vor der Pandemie. Ich nehme im Haus bei mir viel Frust wahr, viel auch so Hoffnungslosigkeit. Die Kollegen können einfach nicht mehr, sagen auch alle, wenn es jetzt mal eine Corona-Welle gäbe, wären sie komplett weg und würden aussteigen aus dem Beruf. Und sie sind halt maximal enttäuscht auch von der Politik, denn ich sage es jetzt mal so platt, außer Klatschen ist nichts gewesen. Also es gibt keinerlei Verbesserungen für Pflege, aber auch für andere Berufsgruppen in Krankenhäusern.
Weil wir uns diese einzelnen Aspekte gleich auch im Gespräch nochmal genauer angucken wollen. Vielleicht das, was du gerade gesagt hast, aufnehmend, außer Klatschen ist nicht viel gewesen. Zumindest auf der Ebene gab es ja Empathie- und Solidaritätsbekundungen, also nicht aus der Politik, auch von dort, aber vor allen Dingen so aus Bevölkerungsteilen, die sich vorher vielleicht nicht so bemerkbar gemacht haben. Hat das irgendwas für euch verändert, diese Aufmerksamkeit, die es bei der Bevölkerung gegeben hat für eure Probleme?
Naja, ich würde sagen, die waren für den Moment, gerade am Anfang der Pandemie, sicherlich fanden wir gut, fanden wir auch toll, dass wir so wahrgenommen wurden, auch von der Bevölkerung. Aber es hat ja in der Situation, an der Situation, an meinen persönlichen Arbeitsbedingungen erstmal nichts geändert. Und insofern ist es nett, wahrgenommen zu werden, auf jeden Fall, auch vielleicht in so Berufsgruppe mehr in Fokus gebracht. Aber wie gesagt, wenn sich an meiner Arbeit an sich nichts ändert, dann nützt mir das am Ende des Tages auch nichts.
Kannst du das mal konkret machen? Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus, wenn die Elemente, die du benannt hast, greifen? Also was bedeutet das konkret für deine tägliche Arbeit?
Ja, das bedeutet immer, dass ich jeden Tag eigentlich abwägen muss, was tue ich und was tue ich nicht. Welche Aufgaben lasse ich liegen, welche nicht? Um welchen Patienten kümmere ich mich vielleicht mehr oder um welchen kümmere ich mich weniger? Ich muss also immer abwägen und das ist nicht richtig. Jeder Patient hat das Recht, gleichwertig behandelt zu werden und auch gut behandelt zu werden und auch Zeit, dass ich Zeit für ihn habe. Und es ist in dem heutigen Krankenhaus allgemein, ist es einfach nicht mehr möglich. Das ist Wahnsinn. Also es ist eine wahnsinnig hohe Arbeitsbelastung, die zu einer nicht guten Versorgung der Patienten führt, aber eben auch zu einer maximalen Frustration, Erschöpfung und im schlimmsten Fall Burnout und körperlichen Beschwerden beim Personal.
Gisela, dir ist das nichts Neues, was Anja gerade formuliert hat. Was würdest denn du sagen, wenn wir uns angucken, vor Corona, während Corona und jetzt, wie hat sich die Situation aus deiner Sicht entwickelt in den letzten Jahren?
Naja, also ne, ihr habt das ja beide auch schon angesprochen. Es gibt sozusagen diese Grundprobleme in den Krankenhäusern, eben den durch die Ökonomisierung verursachten Personalmangel und daraus folgend eben eine ganz, ganz große Belastung der Beschäftigten. Und das ist natürlich das durch Corona einfach nochmal diese intensive Belastung durch die zusätzlichen Patientinnen und Patienten oder schwerkranken Patientinnen und Patienten, die da zu versorgen waren und durch die ganzen Veränderungen, die das im Krankenhaus an allen Stellen ausgelöst hat, ist natürlich nochmal gewachsen, die Belastung. Und das, was Anja beschrieben hat, dass die Leute inzwischen einfach müde sind. Ne? Also ganz viele Menschen in den Krankenhäusern haben ja auch schon seit Jahren das formuliert und gefordert und auch die Politik adressiert und gesagt, es muss sich jetzt endlich mal was verändern. Und das, was in die Wege geleitet worden ist, noch durch den Minister Herrn Spahn und jetzt auch durch Herrn Lauterbach, ist halt einfach nicht ausreichend, um wirklich eine grundsätzliche Verbesserung zu erreichen. Ne? Also da sind Maßnahmen irgendwie dann ergriffen worden und die werden ja auch immer sehr groß propagiert, aber die Leute vor Ort spüren noch nicht die Verbesserung. Was wir hinbekommen haben in den letzten Jahren tariflich in vielen Tarifverträgen ist, dass wir teilweise die Entlohnung der Pflege verbessern konnten. Wir haben zum Beispiel im Tarifvertrag öffentlicher Dienst jetzt eine Pflegezulage, eine Intensivzulage, wir haben eine Erhöhung der Wechselschichtzulage und zusätzliche Urlaubstage in der Wechselschicht. Aber das ist gut, aber das reicht noch nicht aus, um diese grundsätzlichen Probleme der Arbeitsbelastung dann zu lösen. Und die Leute sagen halt, mehr Geld ist gut, ist auch jetzt gerade wegen der Inflation wichtig und in Ordnung, aber wir brauchen auch eine Entlastung.
Eben gerade hast du, Gisela, angesprochen, unter Spahn und auch jetzt unter Lauterbach sind aus dem Bundesgesundheitsministerium verschiedene Veränderungen auf den Weg gebracht worden. Gerade Herr Lauterbach galt ja so durch seine nicht gerade zurückhaltende Öffentlichkeitsarbeit während Covid auf einmal so als eine der Figuren, in die viel Hoffnung gesetzt wurden, ein Fachpolitiker, der selbst aus dem Bereich kommt. Da hat man gedacht, jetzt könnte sich wirklich was entwickeln. Was würdet ihr sagen, was ist denn das, was vielleicht noch nicht genügend, aber immerhin schon angefasst worden ist vom Bundesministerium für Gesundheit? Gisela?
Ich würde erstmal sagen, das Bundesministerium ist offensichtlich auch gerade noch ziemlich beschäftigt, sowohl weiterhin mit der Corona-Politik als auch jetzt mit der medizinischen Versorgung von Geflüchteten aus der Ukraine. Also da hat man schon gemerkt in den letzten Monaten, die waren einfach auch noch sehr mit anderen Sachen beschäftigt. Und die Geschwindigkeit der Gesetzesentwürfe, wie sie das Haus Spahn produziert hat, hat etwas nachgelassen. Das muss ja nicht unbedingt schlecht sein, weil das, was da von Herrn Spahn irgendwie zum Teil in unglaublicher Geschwindigkeit produziert wurde, war ja auch handwerklich manchmal, also wirklich schwer damit dann umzugehen vor Ort in den Krankenhäusern. Was jetzt gemacht worden ist, Herr Lauterbach hat eine sogenannte Krankenhauskommission eingerichtet, die Empfehlungen erarbeiten soll für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung, so die Formulierung. Da sind also 15 Leute, die sollen eben Vorschläge machen, wie auch die Strukturen in den Krankenhäusern in Zukunft verändert werden können. Das ist erstmal vielleicht eine ganz gute Idee, dass man sich da nochmal sehr grundsätzlich Gedanken drüber macht. Wir haben schon ein Problem damit, dass in der Kommission, die besteht halt aus lauter Expertinnen und Experten, die Zusammensetzung haben wir aber deutlich kritisiert, weil da sind zum Beispiel keine Vertreterinnen und Vertreter der Beschäftigten drinne. Da sind die Bundesländer nicht mit dabei, die ja eine ganz wichtige Rolle spielen. Also es ist sehr auf Experten im Sinne von Wissenschaft und auch Verwaltungsexperten fokussiert und weniger auf die Leute, die das dann konkret umsetzen müssen. Ob das so funktionieren kann, ist eine große Frage. Es ist nur eine einzige Vertreterin der Pflege da drinne. Es sind die kommunalen Krankenhäuser zum Beispiel gar nicht vertreten. Also von der Zusammensetzung her ist die Kommission schwierig und welche Aufträge sie dann konkret bekommt, das muss man ja auch noch sehen. Also ne, Herr Lauterbach ist ja schon auch dafür bekannt, dass er Prozesse mit angestoßen hat auf Länderebene, die eher sozusagen in Richtung einer Konzentration der Krankenhäuser gehen und sagen, wir brauchen gar nicht mehr so viele Krankenhäuser, wir brauchen mehr ambulante Versorgung. Und was jetzt die Kommission tatsächlich dann bearbeiten soll, das sozusagen wird sich im Verlauf noch zeigen. Das Zweite, was gemacht worden ist, das wurde ja auch groß angekündigt in den Koalitionsverhandlungen, ist ein Pflegebonus für Altenpflege und Krankenhäuser, der beschlossen worden ist. Das war ja grundsätzlich auch nochmal eine gute Idee zu sagen, diese Belastungen honorieren wir zumindest mal mit einer Einmalzahlung an Geld. Sind wir natürlich nicht dagegen, aber die Umsetzung vor allem in den Krankenhäusern ist wirklich sehr, sehr problematisch, weil da bestimmte, also ausschließlich Pflegekräfte, nur in ganz bestimmten Krankenhäusern und dann noch nicht mal alle Pflegekräfte und die wiederum unterschiedlich bekommen Geld. Also man versucht sozusagen ein Dankeschön auszusprechen und macht da drin eine enorme Spaltung zwischen verschiedenen Berufsgruppen und zwischen Pflegekräften an verschiedenen Stellen im Krankenhaus auf. Also das ist wirklich aus meiner Sicht ein Schuss in den Ofen. Da kriegen jetzt ein paar Leute ein bisschen Geld, aber das Signal, was man damit setzt, ist gar nicht richtig. Also das ist wirklich schwierig. Und der letzte Punkt, was jetzt gerade angestoßen worden ist, was Herr Lauterbach jetzt nochmal versprochen hat auf der Gesundheitsministerkonferenz bei der Kundgebung der Beschäftigten unserer Gewerkschaft, hat er nochmal gesagt, wir wollen die sogenannte PPR 2.0 jetzt umsetzen. Das ist ein Verfahren zur Personalbemessung in der Pflege, auch wiederum in bestimmten Bereichen, also bei den Normalstationen am sozusagen den bettenführenden Stationen ist der Fachbegriff. Dort soll es eine Personalbemessung geben. Und da ist natürlich jetzt sehr unklar, wie das dann konkret ausgestaltet wird. Also das ist erstmal eine gute Nachricht, dass man sagt, wir wollen jetzt endlich mal auch bessere Personalschlüssel festlegen in den Krankenhäusern. Aber in der Umsetzung liegt an dieser Stelle immer sozusagen liegen die Knackpunkte und da warten wir jetzt auf den Gesetzesentwurf und da ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass bestimmte Punkte dort drin auch enthalten sind.
Auf der Ebene des Betriebes, Anja, wie gerade das, was angesprochen ist, dass in den Verhandlungen die Pflegekräfte gar nicht vorkommen, wie wird denn das reflektiert?
Naja, es passt so ein bisschen zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Wir können die Politik manchmal nicht mehr ernst nehmen. Und wenn wir uns genau das, was Gisela auch gesagt hat, die Zusammensetzung der Expertenkommission ansehen, dann es ist ein Witz, also aus unserer Sicht. Ne? Es sind zum Beispiel auch keine Patientenvertreterin da irgendwie drin. Also ich meine, die Gruppen im Krankenhaus sind die Patienten und Pflegekräfte und beide sind schlecht vertreten in dieser Expertenkommission. Und insofern ist es für uns fragwürdig. Corona-Prämie, die dritte, ich glaube, da haben sich alle am Ende nur noch im Kopf gefasst und gesagt, ja klar, super, jetzt nochmal eine Prämie für ein paar Kollegen von uns. Dieses Geld, was ja eine horrende Summe ist, hätte man in Ausbildung stecken können, in ich keine Ahnung was, aber nicht nochmal einfach eine Gießkanne nehmen und Geld ausschütten. Das ist total sinnlos, ehrlich. Und es nimmt auch langsam keiner mehr wertschätzend wahr. Insofern, sie sollen jetzt anfangen, eine ordentliche Krankenhausfinanzierung auf den Weg zu bringen, ordentlich zu bezahlen und ordentliche Personalschlüssel in den Krankenhäusern einführen. Das wäre jetzt eine Forderung, die wir haben.
Ich spreche mit Gisela Neunhöfer von Verdi, vom Landesfachbereich für Berlin und Brandenburg für den Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Bildung, Wissenschaft und Anja Vogt, die wir gerade gehört haben, Intensivpflegerin und Gewerkschafterin in Berlin. Wenn wir uns von dieser Bundesebene auf die Landespolitik bewegen, jetzt wissen wir, föderales System in Deutschland, das heißt, wir haben sehr viele unterschiedliche Modelle, die nebeneinander funktionieren. Am konkreten Beispiel Berlin-Brandenburg, wie sieht denn auf der Ebene der Umgang mit dieser Situation aus unter dem Schirm der Bundesgesetzgebung, Gisela?
Also die Länder sind ja erstmal davon abhängig, dass das Finanzierungssystem auf der Bundesebene vernünftig geregelt wird. Anja hat es gerade schon angesprochen, wir brauchen ein Finanzierungssystem, was auch bedarfsgerechte Personalausstattung vernünftig regelt und vernünftig finanziert. Wofür die Länder konkret zuständig sind, ist die sogenannte Investitionskostenfinanzierung, also alles, was im Krankenhaus repariert, neu angeschafft, neu gebaut werden muss. Und da ist es eben seit Jahren und Jahrzehnten so, dass praktisch alle Bundesländer viel zu wenig Investitionskosten an die Krankenhäuser ausschütten. Das heißt, die Krankenhäuser sind dazu gezwungen, aus den laufenden Betriebskosten, die sie von den Krankenkassen kriegen, Gelder abzuzweigen für diese Investitionskosten oder sozusagen Bauvorhaben eben nicht stattfinden zu lassen. So, und da wird sehr viel Geld in der Gegend rumgeschoben, das ist dann alles nicht immer so ganz transparent. Also eigentlich braucht man eine ganz intensive Erhöhung dieser Investitionskosten für die Krankenhäuser und das findet nur sehr begrenzt statt. Also in Berlin ist ja jetzt gerade der neue Doppelhaushalt beschlossen worden. Da ist das sozusagen in einem geringen Umfang sind die Investitionskosten erhöht worden. Das reicht aber hinten und vorne nicht aus. Ein anderes Thema ist, dass die Länder die Krankenhauspläne machen, also welches Krankenhaus wird in die Versorgung mit aufgenommen und kann entsprechend auch Verträge mit den Krankenkassen abschließen. Und da gibt es ganz viele Diskussionen darum, wie soll die Krankenhauslandschaft irgendwie auch neu strukturiert werden. Wird gesagt, wir machen zu viele stationäre Behandlungen, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Wir müssen mehr ambulante Versorgung organisieren. Das ist grundsätzlich nicht schlecht, dass man da nochmal genau drauf guckt, was müssen wir stationär machen, was müssen wir ambulant machen. Aber man muss natürlich dann auch sagen, wenn wir auf stärker ambulante Versorgung umstellen müssen, dann müssen auch da die Arbeitsbedingungen stimmen. Da braucht man auch genügend Personal für. Also das ist kein Ausweg aus der Personalmisere. Und dann muss man auch genügend ambulante Versorgung an den Start bringen. Also wenn man sieht, dass zum Teil irgendwie auf Arzttermine monatelang gewartet werden muss und auf ambulante Versorgung, dann kann man nicht einfach sagen, wir reduzieren jetzt die stationäre Krankenhausversorgung und irgendwie wird es dann ambulant gemacht. Da muss man dann schon klare und gute Pläne dafür haben. Auf der Berliner Ebene, da haben wir ja gerade ganz, ganz intensive Tarifauseinandersetzungen gehabt. Das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen bei Vivantes und bei der Charité. Und da erwarten wir natürlich von der Politik, die ja Eigentümer dieser Krankenhäuser ist, und das ist ja in vielen Bundesländern so, dass viele Krankenhäuser eben noch in kommunalem oder im Landeseigentum sind, dass dann die Unterstützung solcher Tarifverträge für bessere Personalschlüssel, für bessere Arbeitsbedingungen, dass die auch ganz intensiv von der Politik unterstützt werden muss.
Genau, an der Stelle wollte ich auch weitermachen, nämlich der Fragestellung, okay, wie sieht eigentlich ein Arbeitskampf aus, fußend auf den Erfahrungen der letzten Jahre, im Heute, um von der Ebene der Betroffenen, der Pflegekräfte Druck auszuüben. In Berlin gab es Auseinandersetzungen, jetzt in Nordrhein-Westfalen gab es einen Arbeitskampf für, ich glaube, Sachsen-Anhalt waren Aktionen jetzt die Woche. Das heißt also, überall passiert was. Anja, vielleicht kannst du uns mal sagen, was ist denn sozusagen so auf der Ebene Gewerkschaft in Betrieb, in den Krankenhäusern, Betriebsräte und Arbeitnehmervertreterinnen so die Stoßrichtung?
Also die Stoßrichtung ist, glaube ich, dass wir uns auf die Politik nicht verlassen können, ne? Und wir halt gewerkschaftlich Dinge durchsetzen müssen. Deswegen gibt es ja deutschlandweit mittlerweile mehrere sogenannte Entlastungstarifverträge. In Berlin haben wir letztes Jahr einen großen Arbeitskampf hingelegt. Und in NRW, ich will es einfach nochmal betonen, streiken die Kollegen seit 6 Wochen für so einen Entlastungstarifvertrag. Und die Politik macht dort gerade die Ohren und die Augen zu. Also es ist wirklich unglaublich. Und eigentlich ist es ja traurig, dass Pflegekräfte auf die Straße gehen müssen, streiken müssen für bessere Arbeitsbedingungen. Das ist, eigentlich ist es total irre, aber das ist der Zustand aktuell. Wir müssen streiken. Wir müssen auch lange streiken, wie Berlin gezeigt hat, wie NRW gerade aktuell zeigt, um bessere Arbeitsbedingungen zu erkämpfen. Hier geht es ja nicht um eine unglaublich hohe Lohnforderung, die wir haben, sondern wir wollen einfach nur ordentlich arbeiten und wir wollen einfach nur unsere Patienten ordentlich versorgen. Und das ist eigentlich krass. Aber ich weiß auch von vielen, vielen meiner Kolleginnen, auch außerhalb von Berlin, dass die Wut zunimmt und wir jetzt uns klar ist, wir müssen das selber in die Hand nehmen und wir müssen das gewerkschaftlich in die Hand nehmen und wir müssen Tarifverträge erkämpfen, weil die Politik gesetzlich im Moment nichts auf die Reihe bringt für uns.
Wie ist denn die Kraft, die die Angestellten entwickeln können aus Verdi-Sicht? Also was ist denn so Organisationsgrad und welche Maßnahmen stehen einem eigentlich so zur Verfügung, Anja?
Ja, immer dieses moralische Dilemma zwischen, ich will eigentlich was verbessern, aber auf der anderen Seite möchte ich natürlich meine Patienten jetzt auch nicht unversorgt lassen, weil ich mich jetzt vors Krankenhaus stelle und in Arbeitskampf gehe. Und das hat, glaube ich, jahrelang dazu geführt, nee, ich glaube es nicht, ich weiß es, es hat jahrelang dazu geführt, dass die Kollegen eben nichts gemacht haben, stillgehalten haben, ausgehalten haben, diese Misere immer weiter mitgetragen haben. Aber wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo es einfach nicht mehr geht und ich mir überlegen muss, wenn ich jetzt einfach so weitermache, dann gefährde ich meine Patienten tagtäglich. Also, und ich glaube, das ist jetzt der Punkt und der ist mittlerweile in vielen Krankenhäusern überschritten und da sagen sich die Menschen jetzt, nee, wir kämpfen jetzt, wir streiken auch im Krankenhaus, auch wenn das schwierig ist, es geht, es ist schwierig und es ist immer eine Abwägungsfrage, auf jeden Fall, aber wir müssen jetzt was ändern und wir müssen uns jetzt wehren. Und der Organisationsgrad in Krankenhäusern ist immer noch relativ niedrig. Aber Berlin hat gezeigt, dass wenn man was verändern will, man die Menschen kriegt, die Menschen sich organisieren. Wir haben ja da innerhalb eines Jahres einen riesigen Orga-Grad hingekriegt. Das ist in NRW jetzt genau das Gleiche. Die Leute wollen was verändern und im Moment sind es die Gewerkschaften, die was verändern in den Krankenhäusern. Und insofern glaube ich, da kriegt man ganz viel mobilisiert. Also das hat Berlin letztes Jahr mir ganz, ganz deutlich vor Augen geführt.
Eine abschließende Frage an Gisela, vielleicht so aus der etwas größeren Perspektive. Du hast gleich am Anfang auch gesagt, dass sich mit der Kapitalisierung des Gesundheitssektors, also so im Sinne der Einführung von Marktmechanismen, dass die Situation dramatisch verändert hat. Wie kann man denn formulieren, dass genau das als Problem abgeschafft werden muss, um nicht zu sagen zurückgedreht, weil das war ja damals auch nicht perfekt, aber klar ist doch, dass das, was da so neoliberal durchgesetzt worden ist, die Probleme erst so verschärft hat.
Ja, also das ist ja ganz eindeutig zu sehen. Ne? Das sogenannte Fallpauschalensystem in den Krankenhäusern hat eben Anreize gesetzt, irgendwie möglichst viele Behandlungen durchzuführen, möglichst lukrative Behandlungen durchzuführen mit möglichst geringem Personalaufwand, weil das einfach der größte Kostenfaktor in einem Krankenhaus ist. So wird ja dann betriebswirtschaftlich gedacht. Und sozusagen damit hat man immer weiter gerade in der Pflege, weil die nicht abrechnungsrelevant war, sozusagen das Personal reduziert und damit letzten Endes den Zustand erzeugt, der heute da ist. Inzwischen ist es ja so, Pflege am Bett zumindest ist aus diesen Fallpauschalen rausgenommen. Also die Krankenhäuser kriegen jede Pflegestelle zumindest theoretisch refinanziert. Das ist dann mit den Krankenkassen immer nochmal so ein Clinch. Aber sozusagen die Personalsituation ist inzwischen so, dass ganz viele Leute sagen, unter diesen Bedingungen will ich da gar nicht arbeiten. Na, das heißt, ich muss erstmal wieder sozusagen den Leuten eine zuverlässige Zusage geben, dass sie unter erträglichen Bedingungen da arbeiten können, damit auch ausgestiegene Pflegekräfte zum Teil da wieder hinkommen. Und die Frage, wie kann man das Finanzierungssystem anders gestalten? Wir haben die ganz klare Forderung, dass die AG-System muss, also dieses Fallpauschalensystem muss abgeschafft werden und muss durch ein System ersetzt werden, wo bedarfsgerechte Personalausstattung zuverlässig und verbindlich refinanziert wird und das aber auch kontrolliert wird, dass das Geld dafür ausgegeben wird und nicht für Baustellen oder für Neubauten oder für Anschaffung von neuen Geräten oder für sonst irgendwas. Dafür muss es andere Töpfe geben. Also wir brauchen ein bedarfsgerechtes Finanzierungssystem. Und solange wie wir das nicht haben, werden wir an allen Stellen, wo wir es können, weiter um bessere Arbeitsbedingungen kämpfen. Also ich meine danach natürlich auch, soweit es notwendig ist, aber wir werden das in diesen Tarifkämpfen auch immer wieder thematisieren, dass das Grundproblem ist, dass das Finanzierungssystem falsch ist und falsche Anreize an die Krankenhäuser setzt, immer weiter irgendwie am Personal einzusparen. Ne, im Moment wird dann vielleicht jetzt nicht mehr an der Pflege am Bett gespart, dafür in der Pflege in anderen Bereichen oder auch in anderen Berufsgruppen und dann trägt man das Problem sozusagen einmal quer durchs Krankenhaus, bis alle davon betroffen sind. So kann es eben nicht sein. Was wir auch sozusagen zunehmend thematisieren, zum Beispiel in Brandenburg ist das ein großes Thema, dass wir die Privatisierung der Krankenhäuser stoppen müssen. Das eine ist ja, dass man alle Krankenhäuser unter einen ökonomischen Kostendruck gesetzt hat. Das zweite ist, dass Deutschland inzwischen eins der Länder ist mit dem höchsten Grad an Privatisierung von Krankenhäusern. Wir haben da profitorientierte Anbieter drin. Denen geht es letzten Endes von ihrem ökonomischen Anreizstruktur nicht um eine gute Versorgung, sondern denen geht es um eine möglichst hohe Profitmarge. Und das passt nicht zusammen mit dem Anspruch an gute Versorgung im Gesundheitswesen.